Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Matthäus Evangelium Kapitel 13. Allein vom Aufbau her ist es ein außergewöhnliches Kapitel. Es besteht fast nur aus Gleichnissen, und zwar, je nach Zählweise, aus 7 beziehungsweise 8 an der Zahl. Beim 8. Gleichnis gehen die Meinungen auseinander, ob es sich wirklich um ein eigenständiges Gleichnis handelt. Auch was den Inhalt betrifft, ist das 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums etwas Besonderes. Meiner Meinung nach handelt es davon, wie es mit dem Reich Gottes weitergeht, nachdem das Volk Israel Jesus als Messias und als König dieses Reiches abgelehnt hat. Dieses Reich Gottes sollte auf der Erde errichtet werden. Deshalb hatten Jesus und vor ihm auch Johannes der Täufer gepredigt: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Nach der Ablehnung durch das Volk Israel wendet sich Jesus den nichtjüdischen Menschen zu. Nun rückt für ihn das Kreuz in den Blickpunkt, an dem er für die Sünde jedes Einzelnen sterben wird, der das Angebot der Sündenvergebung annimmt. Das Reich Gottes auf Erden existiert weiter, aber gewissermaßen im Verborgenen. Erst bei der Wiederkunft Jesu wird er es für alle sichtbar zur Vollendung bringen. Von diesem Reich Gottes auf Erden, aber auch vom himmlischen Königreich, auf das die Christen hoffen, handeln die meisten Gleichnisse aus Kapitel 13. Die letzten 3, beziehungsweise 4, je nach Zählweise, stehen im Mittelpunkt dieser Sendung. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Die letzten 3 beziehungsweise 4 Gleichnisse in Matthäus 13 eröffnen einen ungewöhnlichen Blick auf das, was wir den Himmel oder das himmlische Königreich nennen, aber auch darauf, wie Gott sein Reich auf Erden bauen wird. Vers 44. Jesus sagt: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Zu diesem Gleichnis kann man recht unterschiedliche Auslegungen hören. Viele sind gut durchdacht und scheinen den Nagel genau auf den Kopf zu treffen. Bei anderen Auslegungen merkt man sofort, dass dem Bibeltext offenbar Gewalt angetan wurde. Bereits in der vorletzten Sendung habe ich erläutert, wie ich bei der Auslegung der Gleichnisse in diesem Kapitel vorgehe. Ausgangspunkt für mich sind die beiden ersten Gleichnisse, zu denen Jesus jeweils eine Erklärung mitgeliefert hat. Erklärt werden auch einzelne Details, die sich in den restlichen Gleichnissen wiederfinden. So ist es auch hier. Der Mann, der den Schatz findet, ist die zentrale Person, Jesus Christus. Der Acker steht, wie in Vers 38 erklärt wurde, für die Welt. Bleibt nur noch der Schatz im Acker übrig. Was ist damit wohl gemeint? Ich halte es für wahrscheinlich, dass Israel damit gemeint ist. Denn Israel spielt heutzutage in der Welt nicht die Rolle, die ihm eigentlich zukommt. Israel seinerseits verbreitet auch nicht den Glanz, den man von einem Schatz erwarten könnte. In vielerlei Hinsicht ist der heutige Staat Israel ein Staat wie andere auch. Er ist nur ein schwaches Abbild von dem, was in alttestamentlichen Prophetien vorausgesagt wurde. Eben ein Schatz, der aber im Acker verborgen liegt. Immerhin, seit der Staatsgründung 1948 ist Israel wenigstens wieder auf jeder Weltkarte zu finden. Aber es ist ein zerrissenes Land, das von allen möglichen Seiten angefeindet wird. Und soweit ich die Bibel verstehe, wird das auch so bleiben, bis das Volk Israel sein Land von Jesus Christus zugesprochen bekommt. Wussten Sie übrigens, dass bis vor kurzem in den USA mehr Juden gelebt haben als in Israel? Ich vermute, dass es auch heute noch so ist. Das jüdische Volk, wenn ich es einmal so nennen darf, ist wirklich über die ganze Welt verstreut. In manchen Ländern gibt es große jüdische Gemeinden. Anderswo werden Juden unterdrückt oder haben sich dem jeweiligen Land völlig angepasst. Gott hat jedoch andere Pläne für sein Volk, das er vor langer Zeit erwählt hat, so der Apostel Paulus im Römerbrief. Er schreibt: So frage ich nun, Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Aus viel älterer Zeit gibt es eine Prophezeiung, in der auch von einem Durchbohrten die Rede ist. Christen deuten diese Prophezeiung natürlich auf Jesus Christus, der am Kreuz von Nägeln durchbohrt wurde. Demnach geht es in dem folgenden Vers aus dem Buch Sacharja um das Verhältnis zwischen Jesus Christus und dem Volk Israel. Da heißt es: Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Auch der Prophet Jesaja nimmt die Zukunft Israels in den Blick. An einigen Stellen des Jesaja-Buches ist davon die Rede, dass Gott die Israeliten wieder in ihrem Land zusammenführen wird. Dass es einmal dazu kommt, davon bin ich überzeugt. Aber es ist eben noch Zukunftsmusik. Und damit es soweit kommt, ist wirklich ein Wunder nötig. Ein Wunder, dass die Rückkehr der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei vor mehr als 3000 Jahren noch in den Schatten stellt. Die Bibel stellt klar, Gott hat mit seinem Volk Israel noch einiges vor. Er hat es nicht aufgegeben. Das Gleichnis vom verborgenen Schatz im Acker gibt davon meiner Ansicht nach Zeugnis. Jesus ist derjenige, der im übertragenen Sinne alles verkauft, um an diesem Schatz seine Freude zu haben. Ja, ich wage zu behaupten, dass Jesus nicht nur sündige Menschen wie mich durch seinen Tod am Kreuz erlöst hat, sondern dass er auch für das Volk Israel gestorben ist. Der Prophet Sacharja spricht davon, dass es für das Volk Israel eines Tages einen offenen Quell geben wird, der nicht von Flecken und Schmutz befreit, sondern von Sünde und Schuld. Da heißt es: Zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Aus christlicher Sicht ist mit dem offenen Quell Jesus Christus gemeint. Wenn er zum zweiten Mal auf die Erde kommt, wird er das Volk Israel erlösen. Ich komme nun im Matthäusevangelium Kapitel 13 zu den Versen 45 und 46. Das Gleichnis von der kostbaren Perle. Jesus spricht: Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Zu diesem Gleichnis hört man oft die Deutung, dass der Kaufmann ein ganz gewöhnlicher sündiger Mensch sei, der eine kostbare Perle, nämlich Jesus Christus oder das Evangelium, gefunden habe. Dafür sei er bereit, alles Mögliche zu verkaufen. Hört sich gut an, ist meines Erachtens aber falsch. Denn ist es realistisch, dass sündige Menschen sich auf die Suche machen nach Erlösung, wie Jesus Christus sie anbietet? Klar, das passiert, ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Des Weiteren heißt es über den Kaufmann in dem Gleichnis, dass er alles verkauft, um mit dem Erlös die kostbare Perle zu kaufen. Überträgt man das ins wirkliche Leben, dann müsste ein Mensch also alles verkaufen, was ihm lieb und teuer ist, und mit dem Geld dann Jesus Christus oder das Evangelium kaufen. Spätestens dieser Gedanke ist nun wirklich absurd. Jesus Christus ist nicht käuflich, und Erlösung geschieht allein aus Gnade. Das Wesen der Gnade besteht doch gerade darin, dass man sie nicht kaufen und sie sich nicht auf andere Weise erarbeiten kann. Im Johannesevangelium heißt es ausdrücklich: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gab heißt es hier im Sinne von hergeben oder schenken, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und im Römerbrief schreibt Paulus: Die Gabe Gottes oder das Geschenk Gottes ist aber das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Soweit also meine Argumente, warum der Kaufmann in dem Gleichnis kein sündiger Mensch und die kostbare Perle weder Jesus noch das Evangelium sein kann. Ich denke, dass der Kaufmann für Jesus Christus steht, der seine Heimat im Himmel verlassen und hier auf der Erde eine kostbare Perle gefunden hat. Nämlich lauter sündige Menschen, für die er einen hohen Preis bezahlen muss, um aus ihnen erlöste Menschen zu machen. Für sie zahlt er sogar einen sehr hohen Preis, indem er nämlich am Kreuz für sie stirbt. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus dazu: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er ist der Erlöser. Er hat uns ausgelöst, das heißt erkauft. Du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, heißt es im Buch der Offenbarung. Die kostbare Perle wäre also demnach die Gesamtheit aller sündigen Menschen, die von Jesus erkauft wurde, die christliche Gemeinde. Dieses Bild passt ausgezeichnet, denn eine Perle ist etwas anderes als beispielsweise ein Diamant. Eine Perle ist kein Mineral, sondern ist in einem lebendigen Wesen entstanden, nämlich einer Muschel. Früher ist man davon ausgegangen, dass durch eine Verletzung ein Sandkorn in das Innere der Muschel eingedrungen ist. Dieses Sandkorn wurde dann, so die Vermutung, durch eine körpereigene Substanz gewissermaßen eingekapselt. Heute geht man eher davon aus, dass nicht ein Sandkorn, sondern eingedrungene Parasiten diesen Prozess auslösen. Wie es auch sei, eine Perle besteht aus Kristallen, die die Perle schichtweise größer werden lassen. Interessanterweise wurden Perlen von den Menschen im alten Israel für nicht so besonders wertvoll erachtet. Im Buch Hiob werden sie beispielsweise in einem Atemzug mit Korallen genannt. Bei vielen heidnischen Völkern dagegen wurden Perlen als besondere Kostbarkeiten gehandelt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich die Jünger Jesu ziemlich gewundert haben, als ihnen ihr Meister das Gleichnis von der kostbaren Perle erzählt hat. Eine Perle hatte für sie mehr eine symbolische Bedeutung, denn Könige und andere Machthaber wollten damit auf ihre Reinheit und Unschuld hinweisen. Schauen wir uns mit diesem Hintergrundwissen das Gleichnis von der kostbaren Perle noch ein bisschen genauer an. Jesus kam auf die Erde. Er ist in diesem Gleichnis der Kaufmann. Jesus kam und sah, dass die Menschen voller Sünde waren. Diese Sünde nahm er auf sich und hat am Kreuz dafür gelitten. Ja, er wurde für uns zur Sünde gemacht, heißt es im 2. Korintherbrief. Obwohl doch die Sünde für ihn, den Sündlosen, wie ein Fremdkörper war. Wie der Fremdkörper im Innern einer Muschel. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es: Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und was macht Jesus mit einem sündigen Menschen? Er umgibt ihn mit seiner eigenen Gerechtigkeit, kleidet ihn mit dem Mantel der Gerechtigkeit, wie es Jesaja ausdrückt. Jesus betrachtet die einzelnen Christen und die christliche Gemeinde nicht so, wie sie sind, sondern wie sie eines Tages sein werden. Er formt sie, er verändert sie. Die christliche Gemeinde wird mit der Zeit schöner, größer und wertvoller, so wie eine Perle, die schichtweise an Größe zunimmt. Denn wir sind sein Werk, schreibt Paulus. Und eines Tages werden wir als Gemeinde vor ihm stehen, so Paulus weiter im Epheserbrief, als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Jesus hat wirklich alles dafür hergegeben, damit die Gemeinde sein Eigentum wird. Und noch ein Zitat, diesmal aus dem 1. Johannesbrief. Dort heißt es: Wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, wird das sogenannte himmlische Jerusalem beschrieben. In einer Vision wird diese Stadt als die zukünftige Heimat der christlichen Gemeinde dargestellt. Und jetzt kommt es. Die 12 Tore des himmlischen Jerusalems bestehen aus Perlen. Das kann meines Erachtens kein Zufall sein. Schon von außen soll zu erkennen sein, hier wohnen von Gott begnadigte Sünder. Soweit also meine Deutung des Gleichnisses von der kostbaren Perle. Jesus ist der Kaufmann in diesem Gleichnis. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Je nach Zählweise kommen wir jetzt zum letzten bzw. vorletzten Gleichnis in Matthäus 13, das Gleichnis vom Fischernetz. Ich lese die Verse 47 bis 49. Jesus spricht: Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt. Wenn es aber voll ist, ziehen sie es heraus an das Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden. So wird es auch am Ende der Welt sein, heißt es hier. Fast könnte man den Eindruck bekommen, dass die Uhren aufhören werden zu ticken, weil es dann keine Zeit mehr gibt. Ein wirkliches Ende ist damit aber nicht erreicht, weil nach der Zeit die Ewigkeit beginnt. Statt also vom Ende der Welt zu sprechen, sollte man eigentlich besser davon sprechen, dass ein bestimmter Zeitabschnitt zu Ende geht. Und das Ende dieses Zeitabschnitts ist gekennzeichnet durch die Wiederkunft Christi. Er kehrt auf die Erde zurück, um das Reich Gottes, das tausendjährige Friedensreich, aufzurichten. Ich lese noch einmal Vers 49 und damit verbunden Vers 50. Jesus kündigt an: Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Wie auch immer man sich das mit dem Feuerofen auch vorstellen mag, auf jeden Fall wird es denen, die hier als böse bezeichnet werden, nicht gut ergehen. Ihnen fehlt, was die Gerechten haben, nämlich Gerechtigkeit vor Gott. Diese Gerechtigkeit kann nur Jesus Christus einem Menschen zusprechen. Deshalb ist es so wichtig, sein Gnadenangebot anzunehmen. Ein Wissenschaftler, der sich mit ungeklärten wissenschaftlichen Phänomenen beschäftigt, wurde einmal gefragt, ob er glaube, dass es einen Himmel und eine Hölle gebe. Daraufhin meinte er: Auf jeden Fall ist es sicherer, sich hier auf der Erde so zu verhalten, als ob es einen Himmel gibt. Wenn sich dann herausstellt, dass es doch keinen gibt, nun ja, dann hat man sich halt geirrt. Umgekehrt wäre es viel schlimmer. Wenn man also lebt, als ob es keinen Himmel gibt, und dann stellt man fest, es gibt ja doch einen, aber ich komme dort nicht hinein. Dieser Wissenschaftler hat wohl recht, obwohl er mit seiner Bemerkung einer klaren Antwort aus dem Weg gegangen ist. Offenbar wollte er keine Auskunft darüber geben, ob er an die Existenz des Himmels und der Hölle glaubt. Denn heutzutage macht man sich meistens lächerlich, wenn man das zugibt. Ich selbst kann weder den Himmel noch die Hölle beweisen. Aber ich habe meine Bibel, die darüber Auskunft gibt. Und die Bibel hat sich als zuverlässig erwiesen. In meinem eigenen Leben, aber auch darin, was die vielen Prophezeiungen betrifft, die mittlerweile in Erfüllung gegangen sind. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass es einen Himmel gibt. Und eine Hölle, einen Ort absoluter Gottesferne. Wie halten Sie es mit der Bibel? Vertrauen Sie ihr auch in diesem Punkt? Was würden Sie tun, wenn im Radio vor einem unglaublich starken Tornado gewarnt würde, der direkt auf Ihren Wohnort zukommt? Würden Sie dann auf Ihren Nachbarn hören, der Sie aufmuntern will und sagt: Ein Tornado, dass ich nicht lache. Vor 10 Jahren gab es schon mal solch eine Warnung. Und was ist passiert? Ein ordentlicher Sturm hat ein paar Mülltonnen umgeworfen. Aber das war alles. Tja, wem würden Sie in dieser Situation mehr vertrauen? Dem Wetterdienst oder Ihrem Nachbarn? Ich jedenfalls würde keinen Moment zögern und mich lieber auf den Tornado vorbereiten. Zurück zum Bibeltext. Gleich im Anschluss an das Gleichnis vom Fischernetz folgen zwei Verse, die man als ein weiteres eigenständiges Gleichnis verstehen kann oder auch nur als Abschluss und Überleitung zum letzten Abschnitt von Matthäus 13. Jesus stellt die Frage, Verse 51 und 52, habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten, ja. Da sprach er, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Von dem letzten Satz fühle ich mich besonders angesprochen, denn als Gemeindepastor und Radioprediger bin ich ja auch so etwas wie ein Schriftgelehrter, und zwar einer, wie es hier heißt, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist. Wenn ich anfange zu predigen oder über die Bibel zu sprechen, dann gibt es immer irgendwelche Leute, die sagen, ach ja, weiß ich schon, habe ich schon mal gehört. Dann fühle ich mich wie der besagte Hausvater, der aus seinem Schatz Altes hervorholt. Aber natürlich hoffe ich, dass hin und wieder auch etwas Neues dabei ist, was auch Sie, liebe Hörer, nicht gekannt und gewusst haben. Irgendwann, nachdem Jesus die Gleichnisse erzählt hat, die in Matthäus 13 niedergeschrieben sind, kehrt er von Kapernaum in seine südwestlich gelegene Heimatstadt Nazareth zurück. Die Verse 53 und 54. Und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, dass er davon ging und kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sich entsetzten und fragten, woher hat dieser solche Weisheit und solche Taten? An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass eigentlich niemand zur Zeit Jesu in Frage gestellt hat, dass er tatsächlich Wunder vollbringen kann. Aber die Menschen wollen wissen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Taten? Das heißt, wer ist sein Lehrer und wer gibt ihm die Macht, Wunder zu tun? Vers 55. Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Dieser Vers zeigt, dass viele Leute ihm sicher schon einmal zugehört haben, aber der tiefe Sinn seiner Botschaft blieb ihnen offenbar verschlossen. Kein Gedanke daran, dass er der Messias und der Sohn des lebendigen Gottes sein könnte. Für sie war er einfach nur der Zimmermannssohn, den sie schon von klein auf kannten. Heutzutage ist es nicht sehr viel anders. Viele Menschen halten Jesus für einen besonders edelmütigen Mann, einen großen Lehrer, einen selbstlosen Religionsstifter. Aber was er selbst über sich gesagt hat, das wird von vielen nicht ernst genommen. Vers 56. Des Weiteren sagten die Leute in Nazareth, und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher kommt ihm denn das alles? Das irritierte wohl die Leute, dass Jesus, abgesehen von seinen Predigten und Wundern, ein ganz normaler Mensch war. Er hatte einige Brüder und Schwestern, die alle jünger waren als er. Und seine Eltern, Maria und Josef, waren auch überall bekannt. Wir wissen, dass Josef in Wahrheit nur so eine Art Ziehvater für Jesus war. Und die Schwestern und Brüder nur seine Halbgeschwister. Dass Jesus tatsächlich auch der Sohn Gottes war, haben viele Leute erst nach seinem Tod und seiner Auferstehung verstanden. Die Verse 57 und 58. Über die Einwohner von Nazareth wird berichtet, und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause. Und er tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens. Eine erstaunliche Wendung. Obwohl die Leute in Nazareth Jesus von klein auf kannten, obwohl anscheinend seine ganze Familie dort wohnte, ärgerten sie sich an ihm. Wahrscheinlich tuschelten sie hinter seinem Rücken, der denkt wohl, er sei etwas Besonderes. Interessant finde ich, wie Jesus auf diese Zurückweisung reagiert. Er versucht nicht, sich zu rechtfertigen, er schimpft nicht über den Unglauben der Leute und zieht sich auch nicht beleidigt zurück, sondern er stellt einfach nur fest, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause. Doch der Unglaube der Menschen in Nazareth hat Folgen. Er tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens, heißt es in Vers 58. Ich fürchte, dass dieser Satz auch heute noch Gültigkeit hat, und zwar in der Stadt, in der ich lebe und in der es noch viele andere Christen gibt, in meiner Gemeinde, in meiner Familie und bei mir ganz persönlich. Ich fürchte, dass unser Unglaube Jesus oftmals daran hindert, in meinem und in unserem Leben Großes zu tun. Ich spekuliere nicht auf Heilungswunder oder andere aufsehenerregende Taten, sondern wünsche mir nur, dass Jesus zum Gesprächsthema Nummer 1 wird, damit mehr Menschen Jesus wirklich kennenlernen und damit Menschen, die ihn bereits kennengelernt haben, ihm aufrichtig nachfolgen. Matthäus 13, ein Kapitel voller Gleichnisse, mit denen Jesus andeutet, wie es mit dem Reich Gottes auf Erden, das er vor allem dem Volk Israel zugedacht hat, weitergeht, aber in denen auch die christliche Gemeinde eine Rolle spielt. Die christliche Gemeinde besteht aus begnadigten Sündern, für deren Erlösung Jesus teuer bezahlen musste. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendereihe und lade Sie ein, auch die nächste Folge wieder einzuschalten. Bis dann, Gottes Segen mit Ihnen.